Testing 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das habe ich in der Grundschule gelernt. Ja. Genau. Da ist ein Thomas da hinten. Er ist ein Techniker, richtig? Technik. Also ich komme von sehr weit her. Und wo ich herkomme, zu meiner Zeit gab es Techniker nicht. Man war entweder Bauer oder Jäger oder Hirte. Und ich war ja eine Hirte. Mein großer Bruder war ein Jäger. Und ich möchte euch gerne meine Geschichte erzählen. Wir waren nämlich zwei Söhne in der Familie von meinen Eltern. Und mein älterer Bruder war genau 55 Sekunden älter als ich. Ich müsste mit dem ganzen Leben damit zurechtkommen, dass er der Erstgeborene ist. Mit allen Rechten und Pflichten. 55 Sekunden bestimmen dein Leben. Man hat gesagt, als mein Bruder zur Welt kam, dass ich ihn fest an der Ferse hielt. Ich wollte der Erste sein. Ich war der Fersenkleber. So haben sie mich genannt. Fersenkleber, der die Fersen festhält. Na, wie gefällt dir das, wenn du dein ganzes Leben hast? Ah, du Fersenkleber. Die Sünde von meinem Vater ist dir. Ah, da ist der Fersenkleber. Mit dem muss ich zurechtkommen. Dieses Gepäck mein ganzes Leben mit mir herumschleppen. Ja, mein älterer Bruder, er war der ursprüngliche Barbarossa. Also rotes Haar überall. Er hatte so eine Mähne wie eine Löwe. Er war ein Mannesmann, stark. Er war Sportler. Also, wenn es damals zu meiner Zeit deutsche Fußball gegeben hätte, dann wäre er der erste Stürmer bei FC Bayern gewesen. Und ich wäre der Wasserbringer von FC Unterhaching gewesen. So war es. Er war der Mann der Männer. Mein Papa hat ihn über alles geliebt. Auch die Mädels. Zwei hat er von Dirnenverein geschnappt, mit denen Familie gegründet. Es leid meine Eltern, denn sie waren ja extrem Esoterikerinnen. Mit ihren vielfältigen Göttern und unter anderem ab und zu gab es Brandopfer von Kindern. Es leid meine Eltern, sie hatten Angst um ihre Enkelkinder und ihre Kinder. Und was ist, wenn sie mal zum Opfer werden sollten? Furchtbar die Vorstellung. Aber mein älterer Bruder, er war ein Jäger. Und mein Papa liebte es, von seinem Wildbret zu essen. Das war immer Festtag, wenn mein Bruder vom Jagd zurückkam. Ich war mehr zu Hause. Ich kümmerte mich um die Schafe. Ich interessierte mich für Kultur, für das Kochen. Meine Mama verstand mich sehr gut und ich sehe, wir haben sehr gute Gespräche geführt. Ja, das war mein Leben. Und dann eines Tages, da kam mein Bruder vom Jagd zurück. Er war ausgehungert. Er hatte einen heißen Durst und Hunger. Und er kam mit seinen letzten Kräften ins Lager. Und, Bruder, hilf mir. Und ich habe gerade einen Linseneintopf gekocht. Mit Lammesfleisch, frisch gebratenes Fladenbrot. Es hat so gerochen. Bruder, bitte, gib mir was. Ich sterbe. Aha. Und was passiert, wenn du stirbst mit deinem erstgeborenen Recht? Dann habe ich es. Bruder, bitte gib mir was zu essen. Okay, Brüderchen, ich gebe dir von meinem Essen, wenn du mir das Recht des Erstgeborenen gibst.
Ich will dich auf die Stirn stellen. Was nützt mir das Recht des Erstgeborenen, wenn ich jetzt sterbe? Hier hast du es.
Und ich habe ihm zum Essen gegeben. Ich dachte, jetzt habe ich es erreicht. Aber mein Vater hat nicht so mitgemacht. Er sagte, er ist der Erstgeborene. Und er ist der Erstgeborene in deinen Augen. Nichts nütze, dachte ich. Bis zur Zeit später kam meine Mama zu mir, sagte zu mir, pass auf, ich habe überhört, wie dein Papa mit deinem Bruder redete. Und dein Papa hat zu ihm gesagt, hey du, ich weiß nicht, wie lange ich noch lebe, aber bevor ich sterbe, ich will dir diese Segnung des Erstgeborenen aussprechen. Mein Vater war fast blind und er hat zu meinem Bruder gesagt, geh, hol dir was, jagt etwas und mach dieses Wildbret, wie meine Seele das liebt. Und nachdem ich gegessen habe, ich möchte dich segnen. Meine Mama sagte zu mir, das darf nicht geschehen. Du Schätzi, mein Lieblingssohn, du, wir machen Folgendes. Hol du dir zwei Siege von der Herde und ich bereite das Essen vor, genauso wie dein Papa es mag. Ich weiß genau, welche Gewürze und es wird ihm schmecken. Und dann bringst du dieses Essen zu ihm und er wird dich dann segnen. Ich sagte, Mama, das wird nicht gut gehen. Denn mein Bruder hat so viel Haar und ist ein rauer Typ und ich bin glatt. Ich habe einmal versucht, ein Schnurrbart zu wachsen und es war wie ein Fußballspiel, 11 zu jeder Seite. Und ich habe das Ding abrasiert. Er wird mich betasten und wird wissen, ich bin ein Betrüger. Ja, der Hinterhältige, wie mein Name heißt. Und er wird mich verfluchen. Meine Mama sagte, der Fluch komme auf mich, aber mach du, was ich dir gesagt habe. Also habe ich dann zwei Ziegekids geholt, gutes Essen. Und meine Mama hat mir dieses Festkleidungsstück von meinem Bruder angezogen, dass es nach ihm roch. Ihr wisst ja, wie Jäger riechen, oder? Etwa wie alte Fischer, nicht? Ja, das ist überall mitzubekommen, in den tiefsten Innersten von den kleinen Stücken. So habe ich das angezogen. Aber meine Haut, was mache ich da? Meine Mama nahm von dem Haut von den Ziegen mit ein bisschen Haar, das sich echt rau anfühlte. Und dann ging ich etwas zitternd in den Zelt von meinem Papa und ich sagte, Papa! Ich sagte, Papa, ich bin dein Sohn. Und er sagte, welcher Sohn? Ja, Esau. Und ich habe ein Tier erlegt und das Wildbret zubereitet, wie es dir schmeckt. Und mein Papa sagte, komm zu mir, mein Sohn. Hat mich betastet. Oh Mensch, oh, hatte ich Angst gehabt. Es riecht wie Esau, es fühlt sich wie Esau, aber die Stimme ist wie Jakob. Und er hat das Essen gegessen, es hat ihm geschmeckt. Dann sagte er zu mir, komm du, mein Sohn, zu mir. Küss mich. Ich habe ihn geküsst, er hat mich angerochen. Ah, dieser Duft. Dieser Duft wie die Erde. Das Fette von der Erde ist dir. Der Tau vom Himmel ist dir. Der Wein ist dir. Und dieses Land gehört dir und dein Nachkommenschaft. Und gesegnet ist der, der dich segnet. Und verflucht ist der, der dich flucht. Und so hat er diese Segen über mich ausgesprochen. Ich ging dann so schnell wie möglich davon weg, bevor er etwas merkte. Und kurze Zeit später kam mein Bruder von der Jagd zurück. Er hatte so ein Lächeln auf sein Gesicht, als er mich anschaute. Hatte dieses Wildbret zubereitet, voller Freude. Und er war so glücklich, das war sein Tag. Das war sein Tag, wo sein Erstgeburtssegnung über ihn ausgesprochen werden sollte. Er kam in den Zelt hinein und sagte, Papa, Papa, ich habe das Wildbret zubereitet, wie es dir so gut schmeckt. Und er sagte, Moment mal. Und wer war der Jäger, der zuvor da war? Und ich habe von seinem Wildbret gegessen. Und ich habe ihn gesegnet. Und in dem Moment war es wie ein Blitz vom Himmel, was in seinen Kopf kam. Damals, als meine Mutter Rebecca schwanger war, und es war eine schwere Schwangerschaft. Meine Eltern beteten. Und Gott sprach, es sind zwei Söhne, zwei Nationen in dir. Und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. In dem Moment ist es ihm zurückgekommen. Und er sagte, und der wird gesegnet bleiben. Mein Bruder war zutiefst zerstört. Sein Welt bricht in sich zusammen. Er fiel auf den Boden. Papa, Papa, nein. Mein Bruder, nochmal der Hinterhältige, wie sein Name ist. Papa, segne mich auch. Mich auch. Gib's nicht einen Segen für mich. Papa. Mein Papa sagte, es ist nichts übrig. Vom Erde, vom Himmel. Das Land, die Bestimmung von Abraham, das habe ich ihm auferlegt. Was bleibt denn übrig? Papa, noch einen Segen, bitte irgendeinen Segen. Mein Vater sagte, du wirst deinem Bruder dienen. Du wirst durch dein Schwert durchs Leben kommen. Aber eines Tages willst du diese Kette von deinem Bruder brechen? Eines Tages. Mein Bruder war sauer. Er wollte mich umbringen. Und er sagte im Stammtisch, im Lokal, wenn meine Eltern sterben, dann ist der Nächste daran mein Bruder Jakob. Ich zahle es ihm heim. Meine Mama hat das mitbekommen. Und sie hat mich geholt und sagte, du, mein Lieber, zieh du nach Mesopotamien. Zieh du dahin, wo Onkel Laban ist. Hol du eine Braut von unserem Volk, von unserer Kultur, von unserer Art. Und geh du dahin und wenn der Ärger von deinem Bruder sich legt, dann hole ich dich wieder. Mein Papa segnete mich. Und dann ging ich auf die lange Reise. 1300 Kilometer von Beersheba bis Mesopotamien. Das war ein echter Jakobsweg. Ein Tag nach dem anderen. Alles, was wir mir lieben, vertraut war, lag ich hinter mir. Vor mir Ungewissheit. Und meine Füße taten mir weh. Ein Tag. Und dann der zweite Tag. Und dann der dritte Tag. Und beim vierten Tag, Mensch, ich war fast am Ende meiner Kräfte. Es tat mir weh, ich hatte Hunger. Ich war so deprimiert. Wie schaffe ich diesen langen Weg? Wie schaffe ich überhaupt mein Leben? Was nützt mir diesen Segen, wenn ich nur nicht da bin, wo der Segen sein soll? Und ich schaffte es nicht zu diesem Ort, wo ich hin wollte. Ich war so müde. Es wurde dunkel. Ich habe diesen Stein genommen und das als mein Kopfkissen benutzt. Ich habe mich hingelegt und ich versuchte da zu schlafen. Manche Leute meinen, dass ein Royal Ranger Camp unangenehm ist und unbequem ist. Aber probiere es mal mit einem Stein als Kopfkissen. Ich war so müde. Ach, so müde. Ah, wie wir es werden. Was war das? Was ist das? Eine Leiter. Woher kommt diese Leiter? Von mir hier auf Erde? Bis hin oben? Zu den Himmel. Das sind Engelswesen. Sie gehen auf und ab. Was hat das zu bedeuten? Dieses Verbindungsstück vom Himmel zur Erde. Und da oben, was ist das? So ein Licht habe ich noch nie gesehen. So ein helles Licht. Ein Gestalt in dem Licht. Es redete zu mir. Du kennst mich. Du bist der Gott von meinem Vater Abraham, von Jakob. Vom Isaac. Oh. Du wirst bei mir sein. Du wirst mir helfen, dass ich dahin komme und zurückkomme. Du wirst mich behüten. Du wirst bei mir sein. Dieser Gott, meine Väter, redet zu mir. Ich kann es nicht begreifen. Ich war so bewegt. Und dann wurde ich wach. Ich stand da in der Nacht. Leiter war weg. Licht war weg. Was war das? Am nächsten Morgen, ich nahm diesen Stein, ich stellte ihn auf, ich goss Öl darauf, ich sagte, dieser Stein, das heißt Betel, Haus Gottes. Hier ist eine Stätte, wo Gott ist. Gott ist auf dieser Stätte und ich wusste es gar nicht. So wie Ingrid auf der Intensivstation. Sie wusste es gar nicht. Vielleicht so wie bei dir, auf deinem Weg durchs Leben, wo es hart ist, wo es keinen Ausweg scheint zu geben, wo du nichts weißt, wie kommst du zurecht. Aber Gott ist da, obwohl du es nicht wahrnimmst. Gott ist da. Und ich habe erlebt, Gott ist da, obwohl ich es nicht wüsste. Und ich habe gesagt, Gott, wenn ich dorthin gehe und zurückkomme, dann bist du mein Gott. Und hier soll die Stätte sein, wo Gott sich offenbart. Und alles, was du mir gibst, den Zehnten gehört dir. Und da ging ich meinen Weg weiter. Ein Schritt nach dem anderen. Ein Tag nach dem anderen. Aber jetzt ging es ein bisschen leichter. Ein bisschen mehr mit Hoffnung in der Seele. Gott wird bei mir sein. Und da kam ich dann endlich nach Mesopotamien. Und dann habe ich das schönste Gesicht meines Lebens gesehen. Die schönste Auge, die es auf Erden gab. Und das alles gehörte zu einer Person mit dem Namen Rachel. Und was für ein Zufall aus dem Haus von meinem Onkel, genauso wie Mama sagte. Ich war sofort verliebt. Ich war dann bei meinem Onkel und ich arbeitete einen Monat und dann kam der Onkel zu mir und sagte, hey Bruder, du solltest nicht umsonst für mich arbeiten. Was soll dein Arbeitsgehalt sein? Oh, auf diese Frage habe ich gehofft. Ich sagte, Onkel, 7 Jahre. 7 Jahre arbeite ich für die Hand deiner Tochter Rachel. Musik im Ohr. Rachel. Die 7 Jahre gingen wie nichts. Oh, die Liebe, sie treibt, sie gibt Kraft. Sie hofft alles, sie glaubt alles, sie duldet alles. Ich war verliebt. Und nach 7 Jahren wurde Hochzeit gefeiert. Ich habe auf diesen Tag, auf diesen Abend gefiebert. Und es war soweit. Und nach dem Hochzeitsfest, damals gab es Strom nicht. Es war ja ziemlich dunkel im Zelt. Und da war meine Braut. Und wir haben dann Privathochzeit gefeiert. Ich war so glücklich bis zum nächsten Morgen. Ich wachte auf und ich drehte mich um und ich schaute diese Augen an. Meine Güte, was ist dir passiert? Das sind nicht die Augen von Rachel. Das sind die Augen von der älteren Schwester Lea. Und wenn sie nur damals Sonnenbrille gehabt hätten, das hätte vielleicht geholfen. Lea. Mein Onkel ist ein größerer Schlawiner als ich. Und ich habe gesagt, Laban, was hast du dir einfallen lassen? Er sagte, pass auf, pass auf. Hier dürfen wir nicht die ältere Schwester vor die jüngere unter die Haube bringen. Es ist einfach so. Feiert jetzt die Flitterwoche und dann nachher kannst du Rache haben für noch eine weitere 7 Jahre. Naja, mit der Liebe ist alles möglich, oder? So habe ich es gemacht. 14 Jahre für meine 2 Frauen. Und dann die Kinder. Und dann die Herde. Und ich habe echt mich eingesetzt. Mein Schwiegervater hatte 10-mal unsere Abmachung geändert, damit ich länger da in der Abhängigkeit zu ihm diene. Und wenn nicht Gott bei mir gewesen wäre, wäre ich wie ein armer Sau oder Schwein, ich bin männlich, Erker, wie ein armer Erker davon gekommen. Aber dieser Gott, er hält sein Wort. Und so machte ich meinen Weg mit meiner Familie, mit meinem Vieh, diesen langen Weg von Mesopotamien zurück zu meinen Eltern nach Beersheba und was jetzt Israel ist. Und ich machte meinen langen Weg. Und dann kam ich zu dem Fluss, zur Grenze vom Land. Und da hatte ich echt Angst. Was ist bei meinem Bruder Esau? Er will mich umbringen. Ich habe Boten. Friedensboten hingesandt, um die Lage ein bisschen auszukundschaften. Sie kamen zurück und sie sagten zu mir, ja, wir haben das ausgerichtet und dein Bruder kommt mit 400 Männern. Oh, meine Güte. Wir haben keine Chance. Ich hatte so eine Angst gehabt. Ich habe mein ganzes Haben gut in 2 Lager geteilt, dass wenn Esau die eine Gruppe angreift, vielleicht schafft die andere das irgendwie in Sicherheit zu kommen. Und in der Nacht habe ich meine Kinder aufgeteilt, meine Frauen aufgeteilt und ein bisschen Segensgabe im Vorfeld hingeschickt mit Tieren und so, um diesen Zorn von meinem Bruder zu besänftigen. Und ich habe alle weggeschickt, aber ich blieb auf der anderen Seite vom Fluss. Ich hatte echt Angst. Er will mich töten. Und ich habe gebetet und ich habe gesagt, Gott, du hast mir zugesprochen, dieses Land gehört mir, du wirst mir beistehen, du wirst mich segnen. Und es ging in die Nacht und es war ein Kampf und dann war auf einmal ein Gestalt da. Ob es ein Traum war, weiß ich nicht. Ob es Realität war, weiß ich nicht. Aber ich weiß, es war ein Kampf um Leben und Tod, so schien es mir. Und wir fingen an zu ringen und zu kämpfen und es ging für mich stundenlang. Kein Durchgang, kein Durchgang. Und ich blieb daran. Und als es bald Tag wurde, hat diese Stimme von dem Wesen zu mir gesagt, lass mich los. Und ich sage, ich lass dich nicht los, bis du mich segnest. Und diese Wesen hat meine Hüfte berührt. Und ich fiel auf den Boden. Und er fragte mich, wie heißt du? Und ich sagte, ich heiße Jakob, der Hinterhältige. Und er sagte zu mir, du heißt jetzt Israel, denn du bist der, der mit Gott und mit Menschen ringt und durchkommt. Und ich bin dann aufgestanden. Und ich merkte, mein Last ist weg. Es fühlt sich leicht hier an. Oh, meine Hüfte. Was war das? Ah, ja. Das war Realität. Dieses Wesen hat mir eine neue Identität gegeben. Ich bin nicht mehr der Hinterhältige. Ich bin Israel. Und dieses Schmerz in der Hüfte, den ganzen Weg zu meinem Bruder war eine Erinnerung. Ich bin jetzt Israel. Der ringt und durchkommt. Ich bin nicht mehr der Hinterhältige. Und als am Ende von diesem Ringkampf ich dieses Wesen fragte, wie ist denn dein Name? Gab dieses Wesen mir zur Antwort, erkennst du denn mich nicht? Aha. Da kam ich zu meinem Bruder. Wir haben uns umarmt. Wir haben geweint. Wir haben uns versöhnt. Versöhnung ist immer besser als Trennung. Wir haben uns versöhnt. Oh, diese Last der Vergangenheit war weg. Diese Begegnung mit El Shaddai, der Allmächtige, hat mir eine neue Identität gegeben. Ich kam dann schließlich mit meiner Familie nach Bethel. Diese Schmerz in der Hüfte war jetzt weg. Und ich kam zu dem Stein. Und dann nochmal offenbarte sich dieser Gott zu mir und er sagte, ich bin El Shaddai, dein Name ist Jakob, aber jetzt heißt du Israel. Und dieses Land ist dein Land für dein Volk und deine Nachkommenschaft. Und ich werde dich segnen. Und die dich segnen, werden gesegnet werden. Die dich verfluchen, werden verflucht werden. Und jetzt habe ich den Segnung von Gott bekommen. Liebe Leute, das ist der Jakobsweg, den wir in der Bibel sehen. Wenn wir weiter in der Bibel lesen, wir sehen, dass nach Bethel und die Zeit von Jakob 500 Jahre vergingen. In dieser Zeit von 400 Jahren war die Nachkommenschaft von Israel in der Sklaverei in Ägypten war. Und die Nachkommenschaft hat mir recht die Frage gestellt, wo ist dann dieser Gott? Wo ist dann die Verheißung den Vorvätern? Und dann hat Gott eine Mose geschickt, um das Volk aus der Sklaverei ins verheißene Land zurückzubringen. Und dann ging die Zeit durch die Richter hindurch, wo Israel dann nicht mehr ein Gott erwählte Richter vor sich haben wollte, sondern einen König wie die anderen Nationen. Und der Prophet Samuel, er hat einen Mann namens Saul als König gesalbt und sagte als Bestätigung, du wirst von hier weggehen und dann wirst du drei Männer treffen. Sie haben Brot, sie haben Traubensaft oder Wein, je nachdem. Und sie gehen nach Bethel, wo Gott ist. 500 Jahre später, das war immer noch das Zeugnis von Jakob, im Bethel begegnet ein Mensch seinem Gott. Und die Leute pilgerten nach Bethel. Das sehen wir dann 2000 Jahre später von der Zeit von Jakob in Johannes 4. Da war ein Nachkommen von diesem Jakob mit dem Namen Yeshua Messiah, Jesus, der Messias. Es war ein langer Fußmarsch durch Samarien. Er hatte Hunger und Durst. So ist es, wenn man lange unterwegs ist. Und seine Mitstreiter, die Jungen, hat er in die Ort hingeschickt, um Essen zu besorgen. Er blieb da am Brunnen. Und die Bibel sagt, das war Jakobs Brunnen. Jakobs Brunnen. 2000 Jahre später trank der Messias von dem Jakobsbrunnen. Als Jakob diese Brunnen damals ausgrub, das war keine leichte Arbeit. Es war eine Dreckarbeit. Und er hat das in aller Treue getan, für seine Familie, für seinen Beruf, für sein Alltagsleben. Sie brauchten Wasser. Er hat die Dreckarbeit gemacht. Er war treu zu seinem Gott. Er war treu zu seiner Familie, seinen Mitmenschen und hat das getan, was er tun konnte und hat nicht gewusst, dass eines Tages der Messias aus diesem Brunnen trinken würde. Welche Brunnen gräbst du mit deinem Leben? CZM feiert in diesem Jahr 50 Jahre. Da waren Leute hier, die diese Dreckarbeit auf sich nahmen. Einige sind lange hier dabei und waren auch sogar in dieser Anfangszeit dabei. Ich freue mich, euch zu sehen. Das war nicht leicht. Da war Widerstand. Aber man hat es getan, weil man dazu berufen war. Man war treu. Und heute trinken immer noch Menschen von diesen Brunnen. Bis der Messias kommt, will ich aussprechen, dass Menschen aus diesem Brunnen trinken werden. Nicht jeder wird berufen, 3000 Kilometer zu Fuß zu gehen. Aber jeder hat ein Leben. Jeder hat eine Bestimmung von Gott. Jeder hat Möglichkeiten, in Gespräch mit Menschen zu kommen. Jeder hat eine Familie, jeder hat Bekannten, jeder hat Möglichkeiten, mit seinem Leben, mit seiner Bestimmung vom Himmel, seine Brunnen zu graben, dass wenn der Messias kommt, der Messias trinkt aus diesem Brunnen. Nicht immer gelingt es uns, wie wir es gerne hätten. Du bist so eine treue Magd des Herrn, Schare. Jesus weiß, was du geleistet hast. Menschen sind berührt durch dich und dein Werk hier in München. Der Messias trinkt aus diesem Brunnen, obwohl du es nicht siehst. Sei ermutigt. Sind anderen hier, Reich Gottes Mitarbeiter, Mosambik. Was für eine Quelle habt ihr ausgegraben. Der Messias trinkt aus diesem Brunnen. Viele von euch mit eurem Leben, mit eurer Treue. Das ist, was der Herr sucht. Nicht die Leistung, nicht die großen Zahlen, sondern die Treue. Und Dinge wie Krankenbesuch damals. Das habe ich so lieben gelernt in dieser Zeit miteinander. Ja, genau. Es sind Leute hier in anderen Bereichen vom Dienst, Geschäftsleute, das freie Sekretärin hier von Charismatischem Zentrum, Ältesten Frau. Und was für eine Zeit, was für eine Aufgabe, Herausforderungen. Und andere im Music-Team und andere Dienste durch die Jahre hier, Putzteams, Technikdienst, alles, was Gott benötigt und segnet, dass diese Brunnen weiterfließt. Das Wasser soll fließen, denn München braucht es. Genau. Ich beende jetzt mit einem letzten Gedanke von dem Jakobsweg. Eine neue Identität erlebt man, wenn man Gott erlebt. Man kann nicht Elohim, El Shaddai, Yahweh, Adonai, Yeshua. Man kann diesen Gott nicht erleben, ohne dass der Mensch anders wird. Neues Leben, neue Identität. Und mit diesem Gedanken, so wie bei Jakob, seine Verwandlung, will ich jetzt diese Darstellung beenden im Gebet. Vater Gott, rede du zum Herzen, die hier vor Ort sind, die über Internet zuschauen. Es mag sein, dass da Leute sind, die am Ende von ihrem Leben sind, wie einen Mann, den ich vor 2 Tagen in Freising auf einer Sitzbank kennenlernte. Wir haben ihm gesagt, schau mal das Wasser von der Isar an. Jesus hat es uns zugesprochen, dass dieses Leben in uns wie lebendige Wasser strömen sollte. Auch bei dir oder bei ihnen habe ich gesagt, soll dieses Wasser fließen. Wollen sie das? Und ich sagte, als ich 16 Jahre alt war, habe ich Jesus gebeten, in mein Herz zu kommen. Und da fing es an, durch mich zu fließen. Und er sagte, ja, und er betete. Vielleicht sind auch Leute, die jetzt hier meine Stimme hören. Und du hast Sehnsucht nach diesem Wasser vom Himmel, nach diesem Strom des Lebens. Dann bete mit mir diese einfachen Worte. Herr Jesus, komm du in mein Herz hinein. Erfülle mich mit deinem Geist. Ich will dir nachfolgen. Du bist mein Herr. Ich bekenne, du bist am Kreuz für meine Sünde gestorben. Du bist auferstanden, die Gewährleistung des ewigen Lebens. Und das schenkst du mir jetzt. Du bist der Sohn Gottes, mein Gott. Und mein Herr, danke für die Vergebung. Danke für den neuen Anfang. Danke für die ewige Hoffnung für neues Leben. Amen. Ein anderer Punkt ist der Punkt der Versöhnung. Versöhnung ist immer besser als Trennung. Insofern, wie es an dir liegt, sagt Gottes Wort, suche du den Frieden mit jedermann. Was liegt an dir? Was ist in deiner Kraft zu tun, was möglich ist, dass Versöhnung geschehen kann? Wer braucht Gottes Hilfe in so einem Bereich? Öffne dein Herz. Ich will euch segnen. Wenn ihr wollt, könnt ihr eure Hände erheben als Zeichen zu Gott. Herr, du weißt, in meinem Herzen ist diese Situation, ich komme nicht klar. Gib mir Kraft, Weisheit, Liebe, das, was an mir liegt, zu tun, dass Versöhnung geschehen kann. Und ich bete jetzt für alle Leute, wo da so eine Situation ist, durch den Heiligen Geist, Beistand, Tröster, Gottes Geist, du bist der Gott der Versöhnung, deswegen bist du zum Kreuz gekommen, um die Welt mit dir zu versöhnen. Und du stellst uns im Beruf uns als Botschafter an Christi Stadt, versöhne euch mit Gott. Und wir wollen auch uns mit denen versöhnen, wo Trennung ist. Gott, gib diese Gnade in Jesu Namen. In Jesu Namen. Halleluja. Danke, Jesus. Ja, das waren die zwei Punkte. Versöhnung, neue Identität durch die Gottesbegegnung.